Der Paritätische Gesamtverband Arbeitshilfe, der Einsatz von Ehrenamtlichen aus Arbeits-, Sozialversicherungs- und steuerrechtlicher Sicht. Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband Gesamtverband e.V. www.parität.org. Vierte aktualisierte Auflage 2021. Impressum. Herausgeber Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband Gesamtverband e.V. Oranienburger Straße 13-14, Deutschland 10178 Berlin. Telefon 030 246 360. Telefax 030 246 3610. E-Mail info@parität.org. Internet www.parität.org. Inhaltlich verantwortlich im Sinne des Presserechts Dr. Ulrich Schneider. Redaktion Erika Kogelin und Dr. Ingo Vollgraf, der Paritätische Gesamtverband. Redaktioneller Kontakt, Telefon 030 246 36 316. Telefax 030 246 36 110. E-Mail organisationsrecht@parität.org. Gestaltung Christine Meyer, der Paritätische Gesamtverband. Bilder Fotolia, Copyright Gerhard Seibert, Titel Tino Hemmann, Seite 4, Bilderbox, Seite 4, Daniel, Seite 6, Ruppbilder, Seite 9, Maria P., Seite 12, Copyright DLRG, e.V., Seite 4. Vierte aktualisierte und überarbeitete Auflage, Mai 2021. Abkürzungsverzeichnis. BAG, Bundesarbeitsgericht. BFH, Bundesfinanzhof. BGB, Bürgerliches Gesetzbuch. BGH, Bundesgerichtshof. BMF, Bundesministerium der Finanzen. BSG, Bundessozialgericht. BSTBL, Bundessteuerblatt. DB, der Betrieb. ESTG, Einkommensteuergesetz. FSJ, Freiwilliges Soziales Jahr. KSTG, Körperschaftssteuergesetz. NJW, Neue Juristische Wochenschrift. NZA, Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht. NZS, Neue Zeitschrift für Sozialrecht. OLG, Oberlandesgericht. SGB, Sozialgesetzbuch. SOZR, Sozialrecht. Römisch 1, Ausgangslage und Problemstellung. Mehr als 23 Millionen Bürgerinnen und Bürger über 14 Jahren engagieren sich in Deutschland freiwillig in Verbänden, Initiativen, Gruppen und öffentlichen Einrichtungen. Freiwilliges Engagement wird traditionell mit Unentgeltlichkeit gleichgesetzt. Allerdings ist in den letzten Jahren die Zahl derjenigen Möglichkeiten des freiwilligen Engagements, die als Anerkennung eine Vergütung in Geld vorsehen, deutlich angestiegen. Neben den traditionellen Formen des monetarisierten Engagements, wie zum Beispiel Ehrenämter in öffentlichen Funktionen, zum Beispiel Schöffinnen und Schöffen, Wahlhelferinnen und Wahlhelfer oder dem Dienst bei der Freiwilligen Feuerwehr, steigt die Bedeutung finanzieller Vergütungen an Ehrenamtliche in allen Bereichen der sozialen Arbeit. So wird freiwilliges Engagement durch die Ehrenamtspauschale gemäß § 3 Nummer 26a Einkommensteuergesetz oder durch verschiedene Landes- und Bundesprogramme, zum Beispiel Bundesfreiwilligendienst, Freiwilliges Soziales Jahr, Freiwilligendienst aller Generationen, durch Gewährung finanzieller Vorteile und Vergütungen gefördert. Auch in der Jugend-, Alten- und Behindertenhilfe spielen die Vergütungen in Form der sogenannten Übungsleiterpauschale § 3 Nummer 26 Einkommensteuergesetz eine große Rolle. Geldzahlungen können zwar eine motivierende Wirkung haben und für Menschen aus einkommensschwachen Verhältnissen freiwilliges Engagement erst ermöglichen, sie werfen aber auch die Frage auf, ob aus rechtlicher Sicht nicht tatsächlich ein reguläres Beschäftigungsverhältnis vorliegt. Zu den in dieser Hinsicht besonders problematischen Vergütungsformen zählen unter anderem pauschale Aufwandsentschädigungen, geringfügige Bezahlungen und Honorare. Die Grenzziehung gestaltet sich in der Praxis schwierig, weil die Arbeits-, Sozialversicherungs- und Steuergesetze den Begriff des Ehrenamtlichen nicht verwenden, sondern lediglich bestimmte Tätigkeiten bzw. Vergütungen steuer- oder beitragsrechtlich privilegieren. Ziel dieser Arbeitshilfe ist es, die unterschiedlichen Formen der Zahlung an Ehrenamtliche darzustellen und diese unter Berücksichtigung arbeits-, sozialversicherungs- und steuerrechtlicher Aspekte näher zu beleuchten. Hierbei ist insbesondere die ehrenamtliche Tätigkeit gegenüber sozialversicherungs- und lohnsteuerpflichtigen, geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen abzugrenzen. Römisch 2. Formen der allgemeinwohlorientierten Tätigkeiten und Ehrenamtsbegriff. Wie bereits eingangs erwähnt, gibt es vielfältige Formen, in denen Tätigkeiten für das Gemeinwohl erbracht werden. Erstens, Formen der gemeinwohlorientierten Tätigkeit. Im Rahmen der Monetarisierungsstudie des Zentrums für zivilgesellschaftliche Entwicklung, ZZE, wurden in Deutschland aktuelle Formen gemeinwohlorientierter Tätigkeit erfasst und in folgende Fallgruppen unterteilt. Berufliche Tätigkeitsformen mit Gemeinwohlbezug, zum Beispiel Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen, Pflegekräfte, neben- und quasi-berufliche Tätigkeit mit Gemeinwohlbezug, zum Beispiel Übungsleiterinnen und Übungsleiter, qualifizierende gemeinwohlbezogene Tätigkeit, zum Beispiel Freiwilligendienste, ehrenamtliche Tätigkeit mit Entschädigung, zum Beispiel Schöffinnen und Schöffen, Freiwillige Feuerwehr, genossenschaftliche und gemeinwirtschaftliche Tätigkeiten, zum Beispiel Tauschring, Dienstleistungsgenossenschaften, freiwilliges Engagement, unentgeltlich und freiwillig Engagierte in allen Bereichen der Gesellschaft. Von besonderer Bedeutung für die vorliegende Arbeitshilfe ist der Bereich der neben- und quasi-beruflichen Tätigkeit mit Gemeinwohlbezug, deren rechtliche Abgrenzung vom unentgeltlichen freiwilligen Engagement in der Praxis immer wieder zu Unsicherheiten führt. Zweitens, Begriffsklärung. Der Begriff des Ehrenamtes wird im Gesetz nicht näher definiert. Im ursprünglichen Sinne war es ein öffentliches Amt, für das kein Gehalt, aber eine Aufwandsentschädigung gezahlt wurde, wie zum Beispiel in der preußischen Kommunalverfassung von Hardenberg aus dem Jahr 1808. Heute wird Ehrenamt als freiwilliges Handeln im gemeinnützigen Bereich verstanden. Es bezeichnet in erster Linie ein echtes Amt oder eine Funktion, die eine Person zum Beispiel in einem Vorstand, einem Verband oder einem Gremium wahrnimmt. Auch Aufgaben, die im Auftrag von Bund, Ländern und Kommunen neben dem Beruf wahrgenommen werden, zum Beispiel Beiräte, Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, gehören zum Ehrenamt. Ein Mindestalter, um sich ehrenamtlich zu engagieren, gibt es nicht. Bei minderjährigen Ehrenamtlichen müssen jedoch die einschlägigen Jugendschutzvorschriften, wie zum Beispiel das Jugendschutzgesetz, beachtet werden. Die häufig als gleichbedeutend verwendeten Begriffe freiwilliges Engagement oder Freiwilligenarbeit bezeichnen das unentgeltliche, gemeinwohlbezogene Engagement in selbstorganisierten Initiativen, Gruppen oder Projekten. Davon zu unterscheiden sind die Freiwilligendienste, zum Beispiel Bundesfreiwilligendienst, FSJ, bei denen der Qualifizierungsgedanke im Mittelpunkt steht und es sich um zeitlich begrenzte gemeinwohlbezogene Tätigkeiten gegen ein Taschengeld handelt. Der Begriff bürgerschaftliches Engagement geht von einer aktiven Bürgergesellschaft aus, in der freiwillig engagierte Bürgerinnen und Bürger aktiv an der Gestaltung von Gesellschaft, Staat und Politik mitwirken. Der Begriff, der unter anderem durch die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages zur Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements 2002 geprägt wurde, findet sich zwar in der Fachliteratur wieder, konnte sich aber im allgemeinen Sprachgebrauch nicht durchsetzen. Im folgenden Text werden für die Formen des unentgeltlichen gemeinwohlbezogenen Engagements die allgemein gebräuchlichen Begriffe ehrenamtliche Tätigkeit oder freiwilliges Engagement verwendet. Die ehrenamtlich Tätigen werden entsprechend als Ehrenamtliche oder Freiwillige bezeichnet. Römisch 3. Rechtliche Einordnung der ehrenamtlichen Tätigkeit. Die ehrenamtliche Tätigkeit ist rechtlich als Auftragsverhältnis § 662 bis 674 BGB einzuordnen. Nach dem Gesetz liegt ein Auftrag vor, wenn eine beauftragte Person sich gegenüber einer beauftragenden Person verpflichtet, für diese unentgeltlich ein Geschäft zu besorgen. Wegen der Unentgeltlichkeit ist der Auftrag ein sogenannter Gefälligkeitsvertrag. Davon zu unterscheiden ist das bloße Gefälligkeitsverhältnis. Es hat mit dem Auftrag zwar die Fremdnützigkeit und die Unentgeltlichkeit gemeinsam. Als Gefälligkeitsvertrag setzt der Auftrag jedoch einen Rechtsbindungswillen voraus, der über rein gesellschaftliche, konventionelle oder freundschaftliche Zusagen und bloße Gefälligkeiten im täglichen Leben, zum Beispiel Mitnahme von anderen Kindern bei Fahrt zum Kindergarten, hinausgeht. Ein Rechtsbindungswillen ist insbesondere anzunehmen, wenn sich die begünstigte Person erkennbar auf die Zusage verlässt und die Angelegenheit für sie von erheblicher wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung ist. So entschied beispielsweise das Oberlandesgericht Nürnberg, dass die ehrenamtliche Hilfe bei der Stellung eines Rentenantrages über ein reines Gefälligkeitsverhältnis hinausgeht und eine Haftung nach Vertragsgrundsätzen auslösen kann. Unentgeltlichkeit im Sinne des § 662 BGB bedeutet, dass die beauftragte Person für ihre Arbeitsleistung und den Zeitaufwand als solches keine Vergütung erhält. Allerdings ist gemäß § 670 BGB ein vereinbarter Aufwendungsersatz möglich. Aufwendungen sind Vermögensopfer, die die beauftragte Person zum Zweck der Ausführung des Auftrags oder auf Weisung der auftraggebenden Person tätigt, beziehungsweise die sich als notwendige Folge der Ausführung ergeben. Sie müssen nachweisbar für den konkreten Einzelfall entstanden sein. Ersetzt werden danach die Aufwendungen, die die beauftragte Person zur Erledigung ihres Auftrages für erforderlich halten durfte. Die Beurteilung, welche Aufwendungen erforderlich sind, orientiert sich am Interesse der auftraggebenden Person sowie an der Angemessenheit der Aufwendung, also daran, ob und inwieweit die Aufwendung in einem vernünftigen Verhältnis zur Bedeutung des Geschäfts und dem angestrebten Erfolgs steht. Zu den ersatzfähigen Aufwendungen gemäß § 670 BGB gehören insbesondere Fahrtkosten, Verpflegungsmehrkosten, Kosten für notwendige Fachliteratur, Kosten von Lehrgängen, die notwendigen Kenntnisse zur Verrichtung der ehrenamtlichen Tätigkeit vermitteln. Nicht dazu gehören die eigene Arbeitsleistung bzw. Ersatz für Verdienstausfall oder die normale Abnutzung von Sachen des Beauftragten. Römisch 4. Abgrenzung der ehrenamtlichen Tätigkeit zum Arbeitsverhältnis. Beim Einsatz von Ehrenamtlichen sollte gewährleistet sein, dass die ehrenamtlich Tätigen nicht als Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen mit allen Rechten für den Träger tätig sind. Sie hätten dann zum Beispiel einen Anspruch auf wenigstens den gesetzlichen Mindestlohn, auf Urlaubsgewährung und auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. Aus diesem Grunde ist die Tätigkeit der Ehrenamtlichen klar von einem Arbeitsverhältnis zu unterscheiden. Erstens, Abgrenzung anhand des Arbeitnehmerbegriffs. Die Unterscheidung wird im Arbeitsrecht anhand von § 611a BGB vorgenommen, der den Arbeitsvertrag und damit zugleich den Arbeitnehmerbegriff gesetzlich definiert. Danach wird durch den Arbeitsvertrag der Arbeitnehmer im Dienste eines anderen zur Leistung weisungsgebundener, fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhängigkeit verpflichtet. Dies entsprach auch schon in der Vergangenheit der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts. Für die Feststellung, ob ein Arbeitsvertrag vorliegt, ist eine Gesamtbetrachtung aller Umstände vorzunehmen. § 611a Absatz 1 Satz 5 BGB. Die ehrenamtliche Tätigkeit hingegen erfolgt freiwillig, weisungsunabhängig und im Grundsatz unentgeltlich. Dementsprechend sieht das für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geltende Mindestlohngesetz MILOG in § 22 Absatz 3 vor, dass die Vergütung von ehrenamtlich Tätigen nicht von diesem Gesetz geregelt wird. Den ehrenamtlich Tätigen können im Rahmen des Auftragsrechts zwar auch gemäß § 665 BGB Weisungen erteilt werden. Dieses Weisungsrecht der auftraggebenden Person erreicht jedoch nicht den Umfang des Direktionsrechts im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses, siehe unter V.2.a, und ist damit nicht zu verwechseln. Im Rahmen der Gesamtwürdigung kann vor allem das Fehlen der Erwerbsabsicht gegen das Vorliegen eines Arbeitsverhältnisses sprechen. So urteilte das Bundesarbeitsgericht im Rahmen der Arbeitsentgeltklage eines Vereinsmitglieds gegen den Verein. Wesen des Arbeitsverhältnisses ist jedoch der Austausch von Arbeit und Lohn. Der dem Arbeitsverhältnis zugrunde liegende Arbeitsvertrag ist ein gegenseitiger Vertrag, § 611 BGB. Auch wenn die Erwerbsabsicht keine notwendige Bedingung für die Arbeitnehmereigenschaft ist, spricht ihr Fehlen doch im Rahmen einer Gesamtwürdigung gegen die Annahme eines Arbeitsverhältnisses. Denn typischerweise verfolgt der Arbeitnehmer das Ziel, für seine Tätigkeit ein Entgelt zu erhalten. Daher ist auch Vorsicht geboten, wenn für die Tätigkeit eines Ehrenamtlichen eine geringfügige Beschäftigung nach § 8 SGB IV angemeldet werden soll, weil dies für den Willen der Beteiligten spricht, tatsächlich einen Arbeitsvertrag abschließen zu wollen. Auf keinen Fall dürfen vereinsrechtliche Arbeitspflichten gegen die guten Sitten oder ein gesetzliches Verbot, Paragraphen 134 und 138 BGB, verstoßen und damit zwingende arbeitsrechtliche Schutzbestimmungen umgehen. Insbesondere könnte man in einer unentgeltlichen Tätigkeit auch einen besonders extremen Fall des Lohndumpings im Rahmen eines Arbeitsvertrags sehen, wenn vermeintlich ehrenamtlich Tätige nach der gebotenen Gesamtbetrachtung aller Umstände in Wahrheit als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzuordnen wären. Beispiel: Der Angestellten eines Vereins wird betriebsbedingt wegen schlechter Haushaltslage gekündigt, gleichzeitig wird mit ihr vereinbart, dass sie bei Besserung der Haushaltslage wieder eingestellt werde. Bis dahin könne sie Arbeitslosengeld beziehen und solle die bisherige Tätigkeit unentgeltlich als ehrenamtliche Mitarbeiterin verrichten. Im vorgenannten Beispiel soll durch die Bezeichnung der Tätigkeit als ehrenamtlich der arbeitsvertragliche Vergütungsanspruch kollusiv unzulässig umgangen werden. Die Mitarbeiterin beabsichtigt, durch die ehrenamtliche Tätigkeit später wieder eingestellt und dann erneut vergütet zu werden. Bei Betrachtung aller Umstände handelt sie deshalb gerade nicht aus altruistischen Motiven, sondern verfolgt eigennützige Ziele. Zweitens, Abgrenzung zwischen Arbeits- und Auftragsverhältnis. Als Arbeitsverhältnis bezeichnet man das Rechtsverhältnis zwischen der Arbeitnehmer- und der Arbeitgeberseite. Das Arbeitsverhältnis kommt aufgrund eines wirksamen Arbeitsvertrages zustande und ist im Wesentlichen auf den Austausch von Arbeitsleistung und Vergütung gerichtet. Das Auftragsverhältnis dagegen ist ein einseitig verpflichtender Vertrag. Im Auftragsverhältnis entsteht nämlich nur für die beauftragte Person eine Pflicht, ein Geschäft zu besorgen. Die auftraggebende Person ist zu keiner Gegenleistung verpflichtet. Im Übrigen enthält das bürgerliche Gesetzbuch nur wenige Anhaltspunkte für eine Abgrenzung. So kann das Auftragsverhältnis anders als das Arbeitsverhältnis, für das § 622 BGB gesetzliche Kündigungsfristen vorsieht, grundsätzlich von jeder der beiden Seiten ohne Einhaltung einer Frist beendet werden, § 671 BGB. Jedoch muss die beauftragte Person der auftraggebenden Person die Möglichkeit der anderweitigen Fürsorge lassen. Dies kann auch die Einhaltung bestimmter Fristen beinhalten. Andernfalls handelt es sich um eine Kündigung zur Unzeit. Eine Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist ist jederzeit zulässig. Das wichtigste Abgrenzungskriterium bleibt damit die Entgeltlichkeit bzw. Unentgeltlichkeit. Während die Erfüllung eines Auftrages unentgeltlich erfolgt, gehört im Arbeitsverhältnis die Zahlung einer Vergütung zu den Hauptleistungspflichten, § 611 Absatz 1 BGB. Die Vergütungspflicht im Arbeitsrecht entsteht, wenn sie ausdrücklich, zum Beispiel in einem Arbeitsvertrag oder stillschweigend vereinbart worden ist. Eine Vergütung gilt nach § 612 Absatz 1 BGB als stillschweigend vereinbart, wenn die Dienstleistung den Umständen nach nur gegen eine Vergütung zu erwarten ist. § 612 BGB Absatz 1. Eine Vergütungspflicht gilt als stillschweigend vereinbart, wenn die Dienstleistung den Umständen nach nur gegen eine Vergütung zu erwarten ist. Absatz 2. Ist die Höhe der Vergütung nicht bestimmt, so ist bei dem Bestehen einer Taxe die taxmäßige Vergütung in Ermangelung einer Taxe die übliche Vergütung als vereinbart anzusehen. Bei einer Reihe von ehrenamtlichen Tätigkeiten entspricht es nicht den Gepflogenheiten, eine Vergütung zu zahlen. Beispielsweise erhalten ehrenamtlich Tätige in der Telefonseelsorge oder im ambulanten Hospizdienst in der Regel keine Vergütung. Hier ist nach den Umständen keine Vergütung zu erwarten. Ähnlich urteilte das Sächsische Landesarbeitsgericht und stellte fest, dass eine nach der Verkehrsanschauung nicht dauerhaft auf Entgelterzielung gerichtete Tätigkeit, in diesem Fall Telefonseelsorge, regelmäßig kein Arbeitsverhältnis darstellt, sondern als Ehrenamt anzusehen ist. Anders sieht es allerdings bei solchen ehrenamtlichen Tätigkeiten aus, die sowohl durch Hauptamtliche als auch durch Ehrenamtliche erledigt werden, wie zum Beispiel die Erbringung von Pflegeleistungen. Ist in diesen Fällen keine Vereinbarung getroffen worden, dass die Tätigkeit unentgeltlich erfolgt, könnten sich Ehrenamtliche auf eine Vergütungspflicht nach § 612 Absatz 1 BGB berufen, da die Tätigkeit den Umständen nach üblicherweise nur gegen eine Vergütung zu erwarten ist. Hier ist eine klare Vereinbarung mit den Ehrenamtlichen über die Unentgeltlichkeit ihrer Leistung, die generell zu empfehlen ist, besonders wichtig. Drittens, Hinweise für die Praxis. In eine Vereinbarung mit den Ehrenamtlichen sollten vor allem folgende Punkte klarstellend aufgenommen werden, vergleichlich Anlage, Mustervereinbarung zum Einsatz von Ehrenamtlichen. Die Ehrenamtlichen übernehmen ihre Tätigkeit unentgeltlich und aus altruistischen Motiven. Der Auftraggeber, gemeinnützige Träger, ersetzt den ehrenamtlich Tätigen diejenigen Auslagen, die diese zum Zwecke der Ausführung des Auftrags getätigt haben und nach den Umständen für erforderlich halten durften. Die Ehrenamtlichen können ihre Tätigkeit bei Vorliegen eines wichtigen Grundes jederzeit kündigen. Soweit kein wichtiger Grund zur Kündigung vorliegt und um dem Träger zu ermöglichen, anderweitige Vorkehrungen zur Erledigung der Aufgaben der Ehrenamtlichen zu treffen, wird eine entsprechende Kündigungsfrist vereinbart. Römisch 5. Sozialversicherungsrechtliche Einordnung. Von großer Bedeutung ist die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung der vermeintlich Ehrenamtlichen. Sollte nämlich nachträglich festgestellt werden, dass sich eine ehrenamtlich tätige Person in einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis befunden hat, kann der beteiligte Träger bis zur Grenze der Verjährung 4 Jahre Abfälligkeit gemäß § 25 SGB IV zur Nachentrichtung des Gesamtsozialversicherungsbeitrags, also Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge, herangezogen werden. Während in der Praxis ganz überwiegend keine Beiträge zur Gesamtsozialversicherung für die ehrenamtlich Tätigen abgeführt werden, schließt das Sozialversicherungsrecht die Ehrenamtlichen nicht generell von der Sozialversicherungspflicht aus. Vielmehr knüpft die Sozialversicherungspflicht in der Hauptsache an das Vorliegen einer Beschäftigung an, vergleichlich § 25 Absatz 1 SGB III, 5 Absatz 1 Nummer 1 SGB 5, 1 Nummer 1 SGB 6, 2 Absatz 1 Nummer 1 SGB 7, 20 Absatz 1 Nummer 1 SGB 11. Dabei ist aus beitragsrechtlicher Sicht die Definition des Beschäftigungsbegriffes in § 7 Absatz 1 SGB 4 von entscheidender Bedeutung. Eine beitragsrechtlich relevante Beschäftigung liegt danach vor, wenn es sich, im Gegensatz zu einer selbstständigen Tätigkeit, um eine nicht selbstständige Arbeit handelt und wenn der Beschäftigte die Tätigkeit in persönlicher Abhängigkeit erbringt. Obwohl die begriffliche Abgrenzung zwischen Beschäftigungsverhältnis und selbstständiger Tätigkeit rechtstheoretisch klar ist, ergeben sich in der Praxis häufig erhebliche Schwierigkeiten. Maßgebend für die sozialversicherungsrechtliche Einordnung sind in erster Linie die tatsächliche Ausgestaltung und die konkrete Durchführung des Vertragsverhältnisses. Weiterführende Hinweise finden sich in dem Aufsatz Vereinsvorstände sozialversicherungspflichtig beschäftigt? Von Plagemann, Plagemann, Hesse, NJW 2015, 439 fortfolgend. Das heißt, ob ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis vorliegt, hängt vor allem davon ab, wie das Verhältnis zwischen Träger und Beschäftigten tatsächlich gelebt und durchgeführt wird. Die vertraglichen Vereinbarungen sind nur ergänzend zu betrachten. Im Rahmen einer Gesamtwürdigung sind für jeden Einzelfall die in § 7 Absatz 1 SGB IV genannten Maßstäbe und die von der Rechtsprechung entwickelten Abgrenzungskriterien sowie weitere Indizien zu prüfen. Erstens: Arbeit im Sinne des § 7 Absatz 1 SGB IV. Arbeit im Sinne des § 7 Absatz 1 SGB IV kann zwar im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses erbracht werden, ist jedoch grundsätzlich weitergefasst. § 7 Absatz 1 SGB IV: Beschäftigung ist die nicht selbstständige Arbeit, insbesondere in einem Arbeitsverhältnis. Anhaltspunkte für eine Beschäftigung und eine Tätigkeit nach Weisungen und eine Eingliederung in die Arbeitsorganisation des Weisungsgebers. Arbeit ist jede wirtschaftlich sinnvolle Tätigkeit, die nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet sein muss, sondern auch ideeller Natur sein kann. Zweitens: Persönliche Abhängigkeit. Der Begriff der Beschäftigung in der Sozialversicherung wird durch die persönliche Abhängigkeit des Arbeitenden geprägt. Persönliche Abhängigkeit liegt vor, wenn die Beschäftigten den Weisungen einer anderen Person unterliegen und in die Arbeitsorganisation der weisungsgebenden Person eingegliedert sind. Letztendlich sind die Kriterien der Weisungsgebundenheit und der Eingliederung in die fremde Arbeitsorganisation Anhaltspunkte für die Einordnung als Beschäftigungsverhältnis, wobei eher das Gesamtbild der Tätigkeit als einzelne Tatbestandsmerkmale entscheidend ist. Beispielsweise nahm das Bundessozialgericht in seiner Entscheidung vom 19. Juni 2001 die persönliche Abhängigkeit des Mitglieds eines Vereinsvorstandes an. Das BSG stellte insbesondere fest, dass das Vorstandsmitglied einer umfassenden Beaufsichtigung durch den Verwaltungsrat unterliege, da der Verwaltungsrat des Vereins die Vorstände bestellen, abberufen und deren Anstellungsbedingungen regeln würde. Das Vorstandsmitglied sei daher in den Betrieb des Vereins eingegliedert und leiste fremdbezogene Arbeit. Die Ordnung des Betriebes und der Unternehmenspolitik würden in diesem Fall maßgeblich vom Verwaltungsrat bestimmt. Entscheidend für das BSG war weiterhin, dass das Vorstandsmitglied eine feste Vergütung erhielt. A. Weisungsrecht. Hat der Träger das Recht, Inhalt, Durchführung, Zeit und Ort der Tätigkeit näher zu bestimmen, sogenanntes Weisungs- oder Direktionsrecht des Arbeitgebers, weist dies auf das Vorliegen einer abhängigen Beschäftigung hin. Auf Seiten der Beschäftigten spricht man dann von Weisungsgebundenheit. Nach § 611a Absatz 1 BGB ist weisungsgebunden, wer nicht im Wesentlichen frei seine Tätigkeit gestalten und seine Arbeitszeit bestimmen kann. sind die Ehrenamtlichen in fachlicher Hinsicht selbstständig und haben sie ein hohes Maß an Gestaltungsfreiheit, spricht dieses gegen das Vorliegen einer abhängigen Beschäftigung. Ebenso spricht gegen ein Beschäftigungsverhältnis, wenn die Ehrenamtlichen den Zeiteinsatz selbst planen und durchführen können. Dass die Zeitplanung an die übernommene Aufgabe angepasst wird, steht dem nicht entgegen. Werden die Ehrenamtlichen dagegen in Dienst- und Einsatzpläne des Auftraggebers fest eingebunden, ist dieses ein Zeichen für eine abhängige Beschäftigung. Ebenso verhält es sich mit der einseitigen Zuweisung von Mehrarbeit, ohne dass die Ehrenamtlichen dies ablehnen können. Ist der Ort der Tätigkeit vom Träger vorgegeben, spricht dieses für eine abhängige Beschäftigung. Selbst wenn die Ehrenamtlichen nicht weisungsgebunden sind, können sie als Beschäftigte gelten, wenn sie in die Arbeitsorganisation des Trägers, zum Beispiel im Hinblick auf den Dienstplan, Urlaub, Team, eingegliedert sind. B. Eingliederung in die fremde Arbeitsorganisation. Ob eine Eingliederung in die betriebliche Organisation vorliegt, wird in der Rechtsprechung anhand von Indizien geprüft. Zu den Indizien, die für eine Eingliederung in die betriebliche Organisation sprechen, gehören unter anderem feste Arbeitszeiten, verbindliche Einbindung in Dienstpläne, Arbeitszeitaufzeichnungen, Anwesenheits- bzw. Zeitkontrollen, feste gleichbleibende Vergütung, Urlaubsgewährung, obligatorische Team- bzw. Supervisionseinbindung, Verpflichtung zur Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen, regelmäßige Tätigkeitsberichte, Abschluss eines Arbeitsvertrags. Dagegen sprechen zum Beispiel die Möglichkeit zur Ablehnung von Arbeiten bzw. Aufträgen, Berichtspflichten nur im Hinblick auf den Zustand und die Entwicklung des Betreuten, Teilnahme an Teamsitzungen auf freiwilliger Basis. Die Einbindung in eine fremde Arbeitsorganisation wirkt sich indes auf den Status der Ehrenamtlichen nur aus, wenn sie für ihre Tätigkeit eine Gegenleistung, zum Beispiel eine Vergütung in Geld, erhalten. So sind Ehrenamtliche in bestimmten Bereichen wie beispielsweise in der Telefonseelsorge oder im Rettungsdienst typischerweise durch geregelte Arbeitszeiten und verbindliche Dienstpläne fest in die Betriebsabläufe der sozialen Einrichtung eingebunden. Erhalten die Ehrenamtlichen in diesen Fällen ein Entgelt für ihre Tätigkeit, besteht die Gefahr, dass ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis vorliegt. Wird die Tätigkeit dagegen unentgeltlich verrichtet, liegt trotz fester Einbindung in die Arbeitsorganisation der Einrichtung kein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis vor. Lehrtätigkeit. Nebenberufliche Lehrtätigkeit. Das Kriterium der Eingliederung in eine fremde Arbeitsorganisation spielt auch für die Einordnung von nebenberuflichen Lehrkräften als Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen eine Rolle. Bei einer nebenberuflichen Lehrtätigkeit gelten nebenberufliche Lehrkräfte in der Regel als Arbeitnehmer bzw. Arbeitnehmerinnen, es sei denn, sie sind nicht fest in den Lehrbetrieb eingegliedert. Anhaltspunkt für die mangelnde Eingliederung kann der geringe Umfang der Tätigkeit sein. Ein geringer Umfang wird stets angenommen, wenn die Lehrenden durchschnittlich jeweils nicht mehr als 6 Stunden Unterricht pro Woche erteilen. Die Bestimmung ist sinngemäß auf Übungsleiter und Übungsleiterinnen, Ausbilder und Ausbilderinnen, Erzieher und Erzieherinnen, Betreuer und Betreuerinnen sowie Personen mit vergleichbaren Tätigkeiten anzuwenden. Drittens: Hinweise für die Praxis. Unentgeltliche ehrenamtliche Tätigkeit ist sozialversicherungsfrei. Wird für die Tätigkeit hingegen eine Gegenleistung, Vergütung, gewährt und erbringt der oder die vermeintlich Ehrenamtliche die Tätigkeit im Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses gemäß § 7 Absatz 1 SGB IV in persönlicher Abhängigkeit, siehe oben, unterliegt die Tätigkeit grundsätzlich der Sozialversicherungspflicht. Die Höhe der Sozialversicherungsbeiträge richtet sich dabei nach der vereinbarten Vergütung. Fehlt eine Vergütungsvereinbarung oder ist diese, zum Beispiel wegen Lohndumpings, sittenwidrig, bestimmt sich das Arbeitsentgelt und damit auch der Sozialversicherungsbeitrag nach der für die Tätigkeit üblichen Vergütung. § 612 Absatz 2 BGB. Beachte: Ein Entgelt, das nicht lediglich im Sinne einer Entschädigung für Zeitversäumnis oder eines Verdienstausfalls gezahlt wird, sondern sich an der Qualifikation des Tätigen und seiner Leistung orientiert, steht dem Begriff der ehrenamtlichen Tätigkeit entgegen. Steuerfreier Auslagenersatz gilt nicht als sozialversicherungspflichtiges Arbeitsentgelt. Überschreitet der Auslagenersatz erkennbar die der ehrenamtlichen tätigen Person entstandenen Kosten, liegt verdecktes Arbeitsentgelt vor. Jedenfalls für den die steuerfreien Beträge übersteigenden Anteil liegt Beitragspflicht vor. Nebenberufliche Einnahmen. Steuerfreie Aufwandsentschädigungen und die in § 3 Nummer 26 und 26a Einkommensteuergesetz genannten steuerfreien Einnahmen sind gemäß § 1 Absatz 1 Nummer 16 SVEV Sozialversicherungsentgeltverordnung nicht dem Arbeitsentgelt zuzurechnen. Zahlungen bis zum Betrag des § 3 Nummer 26 Satz 1 Einkommensteuergesetz sind kein Arbeitsentgelt. Römisch 6. Steuerrechtliche Aspekte. Auf die Bezeichnung als Ehrenamt kommt es im Steuerrecht nicht an. Maßgeblich ist vielmehr, dass der ehrenamtlich Tätige mit seinem Ehrenamt Einkünfte im Sinne des Einkommensteuerrechts erzielt. Eine ehrenamtliche Tätigkeit ist steuerfrei, soweit sie unentgeltlich erbracht wird. Sobald an die ehrenamtlichen Aufwandsentschädigungen, sonstige Vergütungen oder andere Geldwerteleistungen erbracht werden, ist zu prüfen, ob diese Leistungen der Lohn- und Einkommensteuerpflicht unterliegen. Dabei sind folgende Fallgruppen zu unterscheiden. Erstens, Zahlung von Auslagenersatz. A. Ersatz der tatsächlich entstandenen Auslagen. Werden nur die tatsächlich entstandenen und nachgewiesenen Auslagen ausgeglichen, unterliegen sie nicht der Einkommensteuerpflicht. Die Auslagen müssen für die Verrichtung der ehrenamtlichen Tätigkeit erforderlich und angemessen sein. Vergleichlich hierzu Ausführungen unter Römisch 3. Ersatzfähige Auslagen können unter anderem Fahrt- und Verpflegungsmehrkosten, die Kosten für Fachliteratur oder Fachlehrgänge sein. B. Pauschaler Auslagenersatz. Wenn die Auslagen pauschal ersetzt werden, ist darauf zu achten, dass diese allenfalls unwesentlich höher als die mit der Tätigkeit verbundenen Ausgaben sind. Nur dann sind diese Einkünfte steuerfrei. Auch die Erstattung folgender pauschaler Beträge ist steuerlich unbedenklich. Nutzung des privaten Pkw für dienstlich veranlasste Fahrten 30 Cent pro gefahrenem Kilometer, § 4 Absatz 5 Nummer 6 Einkommensteuergesetz. Verpflegungsmehraufwand bei Reisetätigkeiten, § 9 Absatz 4a Einkommensteuergesetz. Eintägige Auswärtstätigkeit ab einer Abwesenheit von mehr als 8 Stunden gleich 14 Euro. Mehrtägige Auswärtstätigkeit für den An- und Abreisetag 14 Euro. Für Kalendertage mit 24-stündiger Abwesenheit 28 Euro. Beachte! Erhalten die ehrenamtlichen Aufwandsentschädigungen für Verdienstausfall oder für Zeitaufwand, zum Beispiel Vergütung für geleistete Arbeitsstunden, so geht die Finanzverwaltung davon aus, dass die Ehrenamtlichen nicht aus uneigennützigen Zwecken tätig sind, sondern mit ihrer Tätigkeit für die gemeinnützige Einrichtung Einkünfte erzielen wollen. Solche Einkünfte unterliegen grundsätzlich der Einkommensteuer. Ausnahmen hiervon bilden die in § 3 Einkommensteuergesetz vorgesehenen Steuerbegünstigungen, zum Beispiel Übungsleiterpauschale. Zweitens, Übungsleiterpauschale gemäß § 3 Nummer 26 Einkommensteuergesetz. § 3 Nummer 26 Einkommensteuergesetz, sogenannte Übungsleiterpauschale, sieht eine Steuerbegünstigung für bestimmte nebenberuflich ausgeübte Tätigkeiten im gemeinnützigen Bereich vor. Nach § 3 Nummer 26 Einkommensteuergesetz sind steuerfrei Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten als Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher, Betreuer oder vergleichbarer nebenberuflichen Tätigkeiten oder der nebenberuflichen Pflege alter, kranker Menschen oder Menschen mit Behinderung im Dienst oder im Auftrag einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einer unter § 5 Absatz 1 Nummer 9 KStG fallenden Einrichtung zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke, § 52 bis 54 Abgabenordnung, bis zur Höhe von insgesamt 3.000 Euro im Jahr. Für die Inanspruchnahme der Übungsleiterpauschale müssen demnach folgende Voraussetzungen vorliegen. Die Tätigkeit wird im Auftrag oder Dienst einer Einrichtung zur Förderung eines gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecks im Rahmen des ideellen Bereichs einschließlich der Zweckbetriebe erbracht. Tätigkeiten in einem steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb der Einrichtung, zum Beispiel Getränkeverkauf an die Besucher und Besucherinnen von Bewohnern und Bewohnerinnen eines Altenpflegeheims und bei der Verwaltung des Vermögens, sind nicht begünstigt. Die Tätigkeit gehört zu den in § 3 Nummer 26 Einkommensteuergesetz genannten Tätigkeiten, siehe oben. Die aufgeführten Tätigkeiten der Übungsleiter und Übungsleiterinnen, der Ausbilder und Ausbilderinnen, Erzieher und Erzieherinnen, der Betreuer und Betreuerinnen oder anderer vergleichbarer Tätigkeiten haben gemeinsam, dass bei ihrer Ausübung durch persönliche Kontakte Einfluss auf andere Menschen genommen wird, um auf diese Weise deren Fähigkeiten zu entwickeln und zu fördern. Pädagogische Ausrichtung. Betroffen sind daher insbesondere Personen, die im Jugendbereich für die Beaufsichtigung und Betreuung von Jugendlichen eingesetzt sind. Im Bereich der Pflege alter, kranker oder behinderter Personen ist der Freibetrag des § 3 Nummer 26 Einkommensteuergesetz auch dann zu gewähren, wenn ausschließlich hauswirtschaftliche oder betreuende Hilfstätigkeiten für alte oder behinderte Menschen erbracht werden, zum Beispiel Reinigung der Wohnung, Kochen, Einkaufen, Erledigung von Schriftverkehr, soweit die übrigen Voraussetzungen der Vorschrift erfüllt sind. Ebenfalls als pflegerische Tätigkeit im Sinne des § 3 Nummer 26 Einkommensteuergesetz wird der Einsatz von Rettungssanitätern und Sanitäterinnen und Ersthelfer und Ersthelferinnen angesehen. Dieses gilt nicht nur für den unmittelbaren Rettungseinsatz, sondern auch für Warte- und Bereitschaftszeiten, zum Beispiel bei Großveranstaltungen. Die Tätigkeit wird nebenberuflich ausgeübt. Eine Tätigkeit wird als nebenberuflich bezeichnet, wenn sie, bezogen auf das Kalenderjahr, nicht mehr als ein Drittel der Arbeitszeit eines vergleichbaren Vollzeiterwerbs in Anspruch nimmt. Bei Zugrundelegung einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von 35 bis 40 Stunden sollte daher der durchschnittliche Zeitumfang nicht mehr als 11 bis 13 Stunden in der Woche betragen. Beispiel: Ein Krankenpfleger arbeitet in Vollzeit in einem alten Pflegeheim, Hauptberuf. Daneben hat er die Betreuung von Menschen mit Behinderungen im Umfang von durchschnittlich 4 Stunden wöchentlich übernommen. Nebenberuf. Es können auch Personen nebenberuflich tätig sein, die im steuerrechtlichen Sinne keinen Hauptberuf ausüben, wie zum Beispiel Hausfrauen, Studenten und Studentinnen, Rentner und Rentnerinnen und Arbeitslose. Werden mehrere verschiedenartige Tätigkeiten ausgeübt, so ist die Nebenberuflichkeit für jede Tätigkeit getrennt zu beurteilen. Mehrere gleichartige Tätigkeiten sind zusammenzufassen, wenn sie sich nach der Verkehrsanschauung als Ausübung eines einheitlichen Hauptberufs darstellen, zum Beispiel Unterricht von jeweils weniger als dem dritten Teil des Pensums einer Vollzeitkraft in mehreren Schulen. Die formale Aufspaltung einer Beschäftigung in zwei Arbeitsverträge führt nicht dazu, dass eine dieser Tätigkeiten als Nebentätigkeit behandelt werden kann. Der Bundesfinanzhof urteilte, dass eine weitere Beschäftigung für denselben Arbeitgeber als Teil einer nicht selbstständigen Haupttätigkeit angesehen wird, wenn zwischen beiden Tätigkeiten ein unmittelbarer Zusammenhang besteht. Es gilt eine Obergrenze von 3.000 Euro im Kalenderjahr. Der Freibetrag nach § 3 Nummer 26 Einkommensteuergesetz ist ein Jahresbetrag. Er wird auch dann nur einmal gewährt, wenn mehrere nebenberufliche Tätigkeiten, zum Beispiel Tätigkeit für verschiedene gemeinnützige Organisationen, ausgeübt werden. Es empfiehlt sich daher in der Praxis, sich von der Übungsleiterin schriftlich bestätigen zu lassen, dass der Übungsleiterpauschbetrag des § 3 Nummer 26 Einkommensteuergesetz in Höhe von 3.000 Euro im laufenden Kalenderjahr einschließlich der erhaltenen Zahlung noch nicht überschritten wurde. Vergleiche Muster einer Erklärung im Anhang. Ein Abzug von Werbungskosten bzw. Betriebsausgaben, die mit den steuerfreien Einnahmen nach § 3 Nummer 26 Einkommensteuergesetz unmittelbar wirtschaftlich zusammenhängen, zum Beispiel Fahrtkosten zum Einsatzort, ist nur dann möglich, wenn die Einnahmen aus der Tätigkeit und gleichzeitig auch die jeweiligen Ausgaben den Freibetrag übersteigen. Beispiel: Ein Steuerberater ist nebenberuflich als Dozent für einen gemeinnützigen Bildungsträger tätig. Bei einem Honorar von 3.100 Euro im Jahr hat er Aufwendungen für die Fahrtkosten und Telefon in Höhe von insgesamt 525 Euro. Die Einnahmen übersteigen zwar den Freibetrag des § 3 Nummer 26 Einkommensteuergesetz. Da der Dozent aber mit seinen Ausgaben unterhalb des Freibetrages von 3.000 Euro bleibt, ist ein Abzug der Betriebsausgaben nicht möglich. Alle Aufwendungen sind mit dem Freibetrag abgegolten. Die Einnahmen über 3.000 Euro unterliegen der Besteuerung. Kombination von geringfügigem Beschäftigungsverhältnis mit der Tätigkeit als Übungsleiter. Die Kombination eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses, Minijob, mit der Übungsleiterpauschale ist möglich, wenn das geringfügige Beschäftigungsverhältnis und die nebenberufliche Übungsleitertätigkeit keine einheitliche Tätigkeit darstellen. Beispiel: Eine Buchhalterin erledigt im Rahmen einer abhängigen geringfügigen Beschäftigung 450-Euro-Job die Buchhaltungsarbeiten für einen Kinder- und Jugendhilfeverein. Zusätzlich ist sie nebenberuflich als Betreuerin im Verein tätig und erhält hierfür 250 Euro im Monat. monatliche Vergütung 700 Euro. Freibetrag gleich 3000 Euro geteilt durch 12 Monate minus 250 Euro. Vergütung nach Abzug Freibetrag 450 Euro. Das geringfügige Beschäftigungsverhältnis und die Übungsleitertätigkeit zwar als einheitliche Tätigkeit, aber insgesamt nebenberuflich anzusehen sind. Beispiel: Eine Hausfrau ist im Rahmen einer abhängigen Beschäftigung nebenberuflich als Betreuerin in einem Kinder- und Jugendhilfeverein tätig. Sie bezieht eine monatliche Vergütung von 700 Euro und arbeitet durchschnittlich ca. 13 Stunden wöchentlich. Monatliche Vergütung 700 Euro minus Freibetrag gleich 3000 Euro geteilt durch 12 Monate minus 250 Euro. Vergütung nach Abzug Freibetrag 450 Euro. Beachte: Der Freibetrag des § 3 Nummer 26 Einkommensteuergesetz ist nur zu gewähren, wenn es sich um eine nebenberufliche Tätigkeit handelt. Handelt es sich bei der geringfügigen Beschäftigung und der Tätigkeit nach § 3 Nummer 26 Einkommensteuergesetz, zum Beispiel um eine einheitliche Tätigkeit, darf der Zeitaufwand insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Arbeitszeit eines vergleichbaren Vollzeiterwerbs betragen. Beträgt der Zeitaufwand mehr als ein Drittel der Arbeitszeit eines vergleichbaren Vollzeiterwerbs, wird die Tätigkeit hauptberuflich verrichtet und eine Steuerbegünstigung in Form des Übungsleiterfreibetrags ist nicht zu gewähren. Die Nebentätigkeit darf ferner keine Nebenpflicht aus dem Hauptarbeitsverhältnis darstellen. Das Bayerische Landesamt für Steuern rechnet auch gleichartige Tätigkeiten bei unterschiedlichen Arbeitgebern zusammen. Die Kombination eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses mit der Übungsleiterpauschale ist infolgedessen nicht möglich, wenn das geringfügige Beschäftigungsverhältnis und die Übungsleitertätigkeit eine einheitliche hauptberufliche Tätigkeit darstellen und der Zeitaufwand insgesamt ein Drittel der Arbeitszeit eines Vollzeitbeschäftigten überschreitet. Die Kombination aus Minijob und steuerfreier Übungsleiterpauschale, § 3 Nummer 26 Einkommensteuergesetz, verstößt nicht gegen geltendes Recht. Dennoch weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass prekäre Beschäftigung vermieden werden muss und Ziel sein muss, Beschäftigungsverhältnisse zu schaffen, die der Sozialversicherung unterliegen. Beschäftigte im Rahmen eines Minijobs haben einen Anspruch auf mindestens den gesetzlichen Mindestlohn von 9,35 Euro. Stand 2020. Drittens: Ehrenamtspauschale gemäß § 3 Nummer 26a Einkommensteuergesetz. Nach § 3 Nummer 26a Einkommensteuergesetz sind steuerfrei Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten im Dienst oder Auftrag einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einer unter § 5 Absatz 1 Nummer 9 KStG fallenden Einrichtungen zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke, § 52 bis 54 Abgabenordnung, bis zur Höhe von insgesamt 840 Euro im Jahr. Die Steuerbefreiung ist ausgeschlossen, wenn für die Einnahmen aus der Tätigkeit ganz oder teilweise eine Steuerbefreiung nach § 3 Nummer 12 oder 26 oder § 26b gewährt wird. Die Ehrenamtspauschale gemäß § 3 Nummer 26a Einkommensteuergesetz wird unter folgenden Voraussetzungen gewährt. § 3 Nummer 26a Einkommensteuergesetz sieht im Gegensatz zu § 3 Nummer 26 Einkommensteuergesetz keine Begrenzung auf bestimmte Tätigkeiten vor. Begünstigt sind zum Beispiel die Tätigkeiten der Vorstandsmitglieder, soweit die Satzung eine Vergütung des Vorstands vorsieht, der Bürokräfte, des Reinigungspersonals. Die Tätigkeit wird im Auftrag oder Dienst einer Einrichtung zur Förderung eines gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecks im Rahmen des ideellen Bereichs einschließlich der Zweckbetriebe erbracht. Tätigkeiten in einem steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, der Einrichtung und bei der Verwaltung des Vermögens sind nicht begünstigt. Die Steuerbefreiung des § 3 Nummer 26a Einkommensteuergesetz gilt nur für Einnahmen aus nebenberuflicher Tätigkeit. Die Tätigkeit darf also nicht mehr als ein Drittel der Arbeitszeit eines vergleichbaren Vollzeiterwerbs in Anspruch nehmen. Es wird im Übrigen auf die vorstehenden Ausführungen zur Übungsleiterpauschale verwiesen. Der Freibetrag nach § 3 Nummer 26a Einkommensteuergesetz in Höhe von 840 Euro bildet die jährliche Obergrenze. Er kann nicht in Anspruch genommen werden, wenn für die Einnahmen aus derselben Tätigkeit eine Steuerbefreiung nach § 3 Nummer 26 Einkommensteuergesetz, Übungsleiterfreibetrag oder nach § 3 Nummer 12 Einkommensteuergesetz, Aufwandsentschädigung aus öffentlichen Kassen oder nach § 3 Nummer 26b Einkommensteuergesetz, ehrenamtlich tätige Betreuer gewährt wird, siehe hierzu Lohnsteueränderungsrichtlinie 2021. Für verschiedene nebenberufliche Tätigkeiten können sowohl die Übungsleiterpauschale als auch die Ehrenamtspauschale in Anspruch genommen werden. Beispiel: Ein Rentner ist als Betreuer in einer Behinderteneinrichtung tätig und erhält dafür die Übungsleiterpauschale in Höhe von 3.000 Euro. Außerdem ist er Vorstandsmitglied in einem Seniorenverein und erhält für seine Vorstandstätigkeit die Ehrenamtspauschale in Höhe von 840 Euro. Die gleichzeitige Inanspruchnahme von Übungsleiterpauschale und Ehrenamtspauschale bei Tätigkeiten für dieselbe Einrichtung ist nur unter den Voraussetzungen möglich, dass es sich um unterschiedliche Tätigkeiten handelt, die getrennt voneinander vergütet werden und klare, möglichst schriftliche Vereinbarungen zu den jeweiligen Tätigkeiten bestehen, die auch eingehalten werden. Gehören die Einnahmen des Steuerpflichtigen aus seiner nebenberuflichen Tätigkeit zu den sonstigen Einkünften im Sinne des § 22 Nummer 3 Einkommensteuergesetz, ist neben dem Freibetrag des § 3 Nummer 26a Einkommensteuergesetz die weitere Freigrenze des § 22 Nummer 3 Einkommensteuergesetz in Höhe von 256 Euro im Jahr zu berücksichtigen. Beispiel: Ein nebenberuflich tätiger Vereinskassierer erhält für seine Tätigkeit insgesamt 900 Euro im Jahr. Jährliche Vergütung des Vereinskassierers 900 Euro minus Freibetrag gemäß § 3 Nummer 26a Einkommensteuergesetz minus 840 Euro. Vergütung nach Abzug des Freibetrags 60 Euro, kleiner als 256 Euro. Nach Abzug der Ehrenamtspauschale des § 3 Nummer 26a Einkommensteuergesetz liegen die Einkünfte des Vereinskassierers unterhalb der Freigrenze des § 22 Nummer 3 Einkommensteuergesetz und sind damit steuerfrei. Viertens: Betreuerfreibetrag gemäß § 3 Nummer 26b Einkommensteuergesetz. Für ehrenamtlich tätige rechtliche Betreuer und Betreuerinnen, Vormünder sowie Verfahrenspfleger und Verfahrenspflegerinnen gilt die Steuerbefreiung nach § 3 Nummer 26 Einkommensteuergesetz bis zur Höhe von 3.000 Euro im Jahr. Aufgrund dieser Regelung sind Aufwandsentschädigungen im Sinne des § 1835a BGB steuerfrei, soweit sie zusammen mit den steuerfreien Einnahmen im Sinne des § 3 Nummer 26 Einkommensteuergesetz Übungsleiterpauschale den Freibetrag von höchstens 3.000 Euro im Jahr nicht überschreiten. Der Betreuerfreibetrag kann nicht zusätzlich zum Ehrenamtsfreibetrag beansprucht werden. Er kommt auch nur dann in Betracht, soweit nicht bereits der Übungsleiterfreibetrag beansprucht wird. Eine ehrenamtlich tätige Person kann daher den Steuerfreibetrag in Höhe von 3.000 Euro entweder nur einmal für Tätigkeiten als Übungsleiter oder Übungsleiterin oder als Betreuer oder Betreuerin bekommen. Fünftens: Hinweise für die Praxis. An Ehrenamtliche geleistete Aufwandsentschädigungen für Verdienstausfall oder für Zeitaufwand, zum Beispiel Vergütung für geleistete Arbeitsstunden, unterliegen grundsätzlich der Einkommensteuer. Beispiel: Absetzbeträge für Arbeitslosengeld II Bezieher und Bezieherinnen gemäß § 11b SGB II. Ein Leistungsberechtigter SGB II ist im Verein geringfügig beschäftigt, 450 Euro im Monat, und hält zusätzlich nebenberuflich Erste-Hilfe-Schulungen und erhält hierfür 200 Euro im Monat. Gesamteinkommen 650 Euro minus Freibetrag gemäß § 11 b Absatz 2 Satz 2 SGB II minus 200 Euro minus Freibetrag gemäß § 11 b Absatz 3 Nummer 1 20% minus 110 Euro anzurechnendes Einkommen 340 Euro. Die Rückspende einer steuerfrei ausgezahlten Aufwandsentschädigung oder Vergütung an die steuerbegünstigte Körperschaft ist grundsätzlich möglich. Für den Spendenabzug sind die Grundsätze zur Anerkennung sogenannter Aufwandsspenden an gemeinnützige Vereine zu beachten. Werden Vorstandsmitgliedern Tätigkeitsvergütungen, insbesondere im Rahmen der sogenannten Ehrenamtspauschale gemäß § 3 Nummer 26a Einkommensteuergesetz gewährt, muss die Bezahlung des Vorstandes ausdrücklich in der Satzung geregelt sein. § 27 Absatz 3 BGB lautet: Die Mitglieder des Vorstands sind unentgeltlich tätig. Dieser kann aufgrund § 40 BGB abbedungen werden. Ein Verein, der die Bezahlung des Vorstandes nicht ausdrücklich geregelt hat und gleichwohl Tätigkeitsvergütungen an Vorstandsmitglieder leistet, verstößt gegen das Gebot der Selbstlosigkeit im Sinne des § 55 Abgabenordnung und gefährdet damit seine Gemeinnützigkeit. Eine Vergütung ist auch dann anzunehmen, wenn sie nach der Auszahlung an den Verein zurückgespendet oder durch Verzicht auf die Auszahlung eines entstandenen Vergütungsanspruchs an den Verein gespendet wird. Es wird empfohlen, sich von der Übungsleiterin schriftlich bestätigen zu lassen, dass der Übungsleiterpauschbetrag des § 3 Nummer 26 Einkommensteuergesetz in Höhe von 3.000 Euro im laufenden Kalenderjahr einschließlich der erhaltenen Zahlung noch nicht überschritten wurde. Auch Personen, die im Rahmen des § 3 Nummer 26a Einkommensteuergesetz Ehrenamtspauschale tätig werden, sollten dem gemeinnützigen Träger bestätigen, dass die Ehrenamtspauschale des § 3 Nummer 26a Einkommensteuergesetz in Höhe von 840 Euro im laufenden Kalenderjahr noch nicht überschritten wurde. Entsprechende Mustererklärungen finden sich im Anhang der Broschüre.